diese Woche in Magdeburg in der DDR eine Evangelisationshalle. Und meine Freunde hatten am Freitag noch gesagt bekommen, sie können am Samstag die Aufenthaltsgenehmigung Pfarrer Busch abholen. Wie sie hinkamen, da wurde sie ihnen verweigert. Ich habe die ganze Zeit noch gewartet, ob sie noch sie bekommen könnten, aber es ist nicht gelungen. Nun hält ein Berliner Pfarrer die Evangelisation, ein Pfarrer von Ost-Berlin. Da muss man recht dran denken, nicht? Denn diese Evangelisation im Magdeburger Dom, hier stieg beinahe im Gedanken dran, nicht? Dass ich da nicht da sein kann. Was wollen eigentlich solche Staaten noch an Pluspunkten nennen? Bei solch einer geistigen Knebelung, nicht? Eigentlich war dann eingedetzt für die Bibelstunde hier mein Schwiegersohn, der Pastor Liebs von Gelsenkirchen. Und der hat so ein bisschen viel am Hals. Und da habe ich für heute und für kommenden Dienstag die Bibelstunde übernommen. Müssen Sie also mal mit dem Jubelkreis vorlieb nehmen. Da ich nun mit den Bibelstunden, die ich hier bin, fortlaufend das Büchlein Ruth bespreche, bitte ich Sie also, Ruth aufzuschlagen. Das steht im Alten Testament, 5 Bücher Mose, Josua, Richter, Ruth. Da kommt das. In des alten Bundesschriftenmerk an der ersten Stelle Mose, Josua und Richter, Ruth und 2 von Samuel. Vater Weers, wir haben Plätze reserviert für dich hier vorne. Darf ich nochmal ganz kurz den Zusammenhang erzählen? Das ist natürlich immer ein bisschen schwierig, weil ich so alle paar Wochen da bin, aber heute und nächste Mal ist das im Zusammenhang. In Israel war Hungersnot und da war ein Mann namens Elimelech mit seiner Frau Naemi und 2 Söhnen ausgewandert ins Moabiterland. Das war gegen Gottes Gebot. Wir kennen vom Abraham die Geschichte, dass er auch mal so ausweichen wollte von Hungersnot und der Herr ihn dann in eine große Not führte. Volk Gottes sollte in Kanaan sein. Und dort im fremden Lande sind die Söhne groß geworden, haben dann heidnische Frauen, Moabiter geheiratet, die Orpa und die Ruth. Und dann starb der Mann Elimelech, und dann starben die Söhne. Und da blieb die Frau mit den 2 Schwiegertöchtern, den 2 heidnischen Schwiegertöchtern allein zurück. Und da hört sie, dass in Israel Speise die Fülle ist. Sie ist so allein und arm da im fremden Lande. Und da macht sie sich auf, um zurückzukehren. Die beiden Schwiegertöchter gehen mit, sie wollen mit. Aber an der Grenze wird nochmal gestoppt. War nicht irgendeine Grenze, verstehen Sie. Sondern es war die Grenze in, dass ich mal so sagen, in Gottes Land hinein. Nicht in die Darstellung des Reiches Gottes. Luther sagt, Israel im Alten Bund ist die Kirche Jesu Christi. An der Grenze stand. Und da ist die Orpa wieder umgekehrt. Sie gleicht den vielen Leuten, die hart bis an die Grenze einer Bekehrung kommen. Bis an die Grenze, aber den Schritt über die Grenze nicht tun. Wimmelt von solchen Christenleuten, nicht? Aber den letzten Schritt tut man nicht. Die Ruth aber, die tut den letzten Schritt und sagt, meine liebe Naemi, dein Gott ist mein Gott. Zwischendurch darf ich mal sagen, was ist das für ein nettes Verhältnis zwischen Schwiegermutter und Schwiegertochter, nicht? Darüber könnte man nun 7 Bibelstunden alleine halten. Es ist mir also allmählich oft entsetzlich, ich muss zwischendurch ein bisschen loswerden, entsetzlich zu sehen, wie schrecklich die Verhältnisse zwischen Schwiegermüttern und Schwiegerkindern. Ich könnte auf der Stelle Ihnen 5 Familien nennen, wo Schwiegermütter nicht geruht haben, bis ihre Söhne sich geschieden haben von ihren Frauen. Weil sie Mütter ihre Söhne nicht hergeben konnten. Ne? Was haben diese Schwiegertöchter gelitten unter so einer Zange, nicht wahr? Was ist das für ein schönes Verhältnis? Sie sind Schwiegermütter. Seien sehr vorsichtig. Bitten Sie Gott täglich um Liebe. Um mehr Liebe als von Natur haben, nicht? Eine Fülle von Liebe. Hat nicht jeder so ein Glück wie ich, dass er 3 Schwiegersöhne kriegt, die man einfach natürlicherweise lieb haben muss, nicht wahr? Das ist natürlich ein Geschenk. Nun gehen die beiden miteinander. Und nun lesen wir Ruth, Kapitel 1, Vers 19. Also gingen die beiden miteinander vom Moabiterlande, vom Heidenlande, bis sie gen Bethlehem kamen. Und da sie nach Bethlehem hineinkamen, regte sich die ganze Stadt über sie auf und sprach: Ist das die Naemi? Sie aber sprach zu ihnen: Heißet mich nicht Naemi, sondern Mara. Denn der Allmächtige hat mich sehr betrübt. Voll zog ich aus, aber leer hat mich der Herr wieder heimgebracht. Warum heißt ihr mich denn Naemi, so mich doch der Herr gedemütigt und der Allmächtige betrübt hat? Es war aber um die Zeit, dass die Gerstenernte anging, da Naemi mit ihrer Schwiegertochter Ruth, der Moabitin, wiederkam vom Heidenlande gen Bethlehem. Es war aber ein Mann, ein Verwandter des Mannes der Naemi, vom Geschlecht Elimelech. Elimelech war der Mann der Naemi gewesen, mit Namen Boas. Der war ein wohlhabender Mann. Und Ruth, die Moabitin, sprach zu Naemi: Lass mich aufs Feld gehen, um Ehren aufzulesen, dem nach, vor dem ich Gnade finde. Soweit wollen wir sprechen, wenn es gut geht. Sehen Sie, zunächst möchte ich Ihnen diese beiden Frauen vor Augen stellen, die so einträchtig miteinander über die Grenze des Moabiterlandes nach Bethlehem ziehen. In Klammern, dass hier der Ort Bethlehem vorkommt, weist sie darauf hin, dass wir nicht bloß eine alte Geschichte haben, sondern dass die Geschichte in die Heilsgeschichte Gottes eingebaut ist. Denn in Bethlehem ist David geboren. Und in Bethlehem ist der Sohn Gottes zur Welt gekommen, nicht aus dem Samen Davids. Wir kommen hier auf den Boden der wunderbaren Heilsgeschichte. Aber das kommt erst. Die beiden marschieren einträchtig nach Bethlehem. Und doch, wie verschieden sind die beiden. An ihnen kann man die zweierlei Formen der geistlichen Heimkehr studieren. Nicht wenn ein Mensch zum Glauben kommt, sich bekehrt, wiedergeboren wird, dann kommt er nach Hause. Wir sind ja seit Adam von unserem richtigen Vater, dem lebendigen Gott, weggelaufen. Und darum ist die ganze Menschheit der Fremde. Wenn Jesus mein Herz bekommt und versöhnt mich und vergibt meine Sünden, dann komme ich nach Hause, in die Vaterarme Gottes. Und hier sehen wir nun eine zweierlei Heimkehr. So möchte ich den ersten Abschnitt beschreiben. Zweierlei Heimkehr. Für die Naemi war diese Heimkehr eine Sache, die mit viel, viel Beschämung verbunden war. Jeder Schritt sagt dir, ja, du hättest nicht weglaufen sollen aus dem Lande Gottes. Du wusstest ja ganz genau mit deinem Manne, dass du nicht ins Heidenland gehen solltest. Nun hat die äußere Sorge, diese Hungersnot, die mal war, dich weggejagt, dass du ein Leben verbracht hast in der Ferne von Gott. Ja, dann, als sie alles verloren hat, Mann und Söhne und offenbar auch ihr Vermögen, da, wie sie das steht im Vers 6, sie hatte erfahren im Moabiterland, dass der Herr sein Volk heimgesucht und ihnen Brot gegeben hatte. Da hört sie, in Israel gibt es zu essen, da wird man satt. Da will ich nicht so arm sein wie hier. Und da macht sich auf, zurückzukehren. Für sie ist diese Heimkehr eine Umkehr zu dem, was man gehabt hat. Sehen Sie, die Geschichte erinnert ja Zug für Zug an die Geschichte vom verlorenen Sohn. Kennen Sie eigentlich all die Geschichte vom verlorenen Sohn? Wenn ich das genau wüsste. Nicht der verlorene Sohn, der bei seinem reichen Vater ist, von zu Hause wegläuft. In die Ferne. Und dann verliert er alles und wird bettelarm und leidet Hunger und endet bei den Schweinen. Da schlug er in sie und sprach, zu Hause gibt's Brot, die Fülle. Nicht genau wie bei der Naemi. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen. Und dann kehrt er um. Ich vergesse nicht, wie ich als ganz junger Pfarrer einen alten Bergmann, da hatte ich so Bibelstunden der Gustavstraße, manche von euch haben sie noch mitgemacht, nicht? Da tauchte so ein ganz alter Bergmann auf, erst längst eine Ewigkeit. Und der mir erzählte dann, wie er als 17-jähriger Bursche erweckt wurde und von Jesus gerufen wurde. Und dann in die Welt zurückging. Und dann sagt er, und dann hat eines Tages mich der Grubert besucht, das war so ein Grubenschmied, ein lieber Bruder, dem ich viel verdanke, und hat gesagt, komm, da ist ein junger Pfarrer, da gehst du mit zur Bibelstunde. Hat er mich mitgeschleppt. Und nach der, so müssen Sie es auch machen, wir wachsen ja gar nicht. Bringen Sie jemand mit. Bringen Sie jemand mit. Hat er den abgeholt und mitgebracht. Nach der Bibelstunde hat er gesagt, ich hole dich jetzt kein zweites Mal mehr ab. Du weißt jetzt den Weg selber. Du hast vor Gott mal keine Entschuldigung, wenn du verloren gehst. Und da sagt er, es war nicht mehr nötig, dass er so geredet hat. Hatte bereits eingeschlagen bei ihm. Und ich vergesse das nie, wie der Alte da stand und sagte, mit 17 Jahren habe ich Jesus gehört. Und jetzt bin ich 17. Und ein verlorenes Leben dazwischen. Wo ist es hingekommen? Wie Sand zwischen Händen zu räumen. Nee, er ist, da hat er noch umkehren können. Und ist, hat noch ein paar gesegnete Jahre gehabt. So kommt mir Naemi vor, wissen Sie? So ein Umkehren. Vielleicht sitzen Menschen hier, die ihre Jugend auch mal mit brennender Liebe dem Herrn gehört haben und umkehren müssen. Ich bekam diese Woche einen erschütternden Brief, also wirklich für mich erschütternd, von einem Otto Wolf. Er hat einen anderen Tiernamen, noch ein wilderes Tier, nicht? Aber ich nenne mal Wolf, ich brauche einen Namen zu nennen. Wie ich den Namen lese, hat mich umgeworfen. Wie ich ganz, ganz junger Pastor, Hilfsprediger war in Bielefeld. Da hatte ich so einen wunderbaren Jugendkreis, dem Gott eine Erweckung schenkte. Der heutige Pfarrer Sutthold, der war da auch da als 14-jähriger Junge zwischen, nicht? Das war eine herrliche Zeit. Und da kam ein Junge, der Sohn eines sehr gebildeten Obermotts von den Freidenkern, der also schwer agitierte für, damals war die SPD noch sehr freidenkerisch, und der war da also der weltanschauliche Leiter, wenn man das damals nannte. Und wie der Vater nun hört, der Alte, dass sein Sohn zu mir in ZVM ging, hat er einen fürchterlichen Krach gemacht, nicht? Und der Sohn hat gesagt, Vater, ich gehorche in allen Stücken, aber also von Gottes Wort kann ich nicht lassen. Da hat der Sohn ihn gepiesagt, hat der Vater ihn gepiesagt, um ihn auf die Probe zu stellen. Er war höherer Schüler, damals trugen die höheren Schüler bunte Mützen. Da muss der Sohn quer durch die Stadt kleinen Karren mit Mist fahren. So sagt der Vater sich ausgedacht, mit der Schülermütze auf, nicht? Und immer, ob er sich bewährt. Und dann hat der Vater eines Tages gesagt, ich sehe tatsächlich, du bist ein ganz anderer Mensch geworden, du kannst gehorchen, du bist nett geworden, du bist höflich geworden, also meinetwegen darfst du den Pastor Busch und seine Freunde zum Geburtstag einladen. Wir waren ein kleiner Kreis von jungen Burschen, ich war selber erst wie lange, 25 Jahre, nicht? Und dann wurden wir eingeladen zu dem alten Oberchef von Freidenker, nicht? Und wir haben die Gelegenheit benutzt, wir da hinkamen, haben vom Haus erstmal ein Ständchen gebracht, nicht? Da ging die ganze Kolonie hoch von Oberfreidenker sein Haus, da singen sie von Jesus, nicht? Können Sie sich vorstellen. Und da war so ein richtiger Westfale, wie das dann so Krach gab, da hat der richtig aufgetrunken und gesagt, ich kann machen, was ich will. Nee, ich gesagt, das darfst du nicht. Was hat er gesagt, ich darf nicht? Da fing er auch an, in die Kirche zu gehen. Bloße Opposition. Westfalen bekehren sich prinzipiell nur aus Trotz, nicht? Aber ist auch eine Methode. Aber so ganz wurde es mit ihm, aber er kam. Und der Sohn, können Sie sich vorstellen, was der einfach sein Eltern aus der Luft gesprengt hat mit dem Evangelium. 15-jähriger, 16-jähriger Junge, was der mich beschäftigt hat. Und dann kam ich weg, ich kam nach Essen, ich verloren aus den Augen. Dann ist er im Dritten Reich mal wieder aufgetaucht. Unheimlich war das. Er war im Untergrund Opposition. Ich weiß nicht, war er Sozialdemokrat, war Kommunist, ich weiß es nicht. Jedenfalls wurde er verfolgt. Er versuchte nach Amerika zu emigrieren. Ich habe mal gehört, er hätte emigrieren können, noch ich weiß es nicht. Er konnte auch umgekommen sein im KZ. Er war weggetroffen. Können Sie sich vorstellen, was auf einmal bedeutet, wie letzte Woche bei mir ein Brief am Schreibtisch liegt und da schreibt er mir ein paar Sätze. Ich habe dahin zurückgefunden, so etwa, wo ich damals war. Ich spürte damals, wie er so auftauchte, dass das alles über Bord gegangen war. Dass er noch politische Leidenschaft und Hass ihn erfüllt. Nicht so kehrt ihn der Emi zurück, wissen Sie? Einen großen Bogen zurück in die verlorene Heimat. Ich habe alte Leute kennengelernt, die mir sagten, ach ja, in der Jugend, da war ich auch mal so fanatisch, aber im Alter gibt sich das dann ja so, nicht? Dann denkt man kühler. Sollte hier jemand so sitzen, dann möchte ich sagen, nein, nein, du bist abgefahren, du musst mal auf Bitterland gekommen. Du musst umkehren und nach Hause kehren, wie die Naemi. So steht der Laden, nicht? Das war Naemi. Ganz anders war es für die Hut. Für die Hut war diese Heimkehr in Gottes Land etwas ganz Neues. Sie war noch nie im Volke Gottes gewesen. Sie war groß geworden im Moabiterland. Leute waren auch religiös. Die Moabiter hatten merkwürdige Religion. Da gehörten zu den Tempeln Prostituierte. Wissen Sie, die waren einfach ganz schlau. Bei uns machen so Sachen wie das Schweigen und noch so mit leichtem, schlechtem Gewissen dann doch im Kino und man sagt, künstlerisch wertvoll. Die haben das damals einfach in ihren Gottesdienst eingebaut, den ganzen Krempel. Das war patent, nicht? Tempeltieren, höchster sexueller Rausch war zugleich Rausch in Gott und so. Das fehlt uns noch, wir sind auch fest Nägel zu, nicht? Und dann wurde gesoffen, nicht, bei den Tempelfesten. Und wer richtig berauscht war, der war Gott am nächsten, so. Das war mal ein bisschen Gottesdienst. Ein wilder Naturkult, da kam die raus. Zum Volke Gottes. Ins helle Licht des geoffenbarten Gottes. Der seinen Willen geoffenbart hat. Und der sein Volk ruft. Und der im Geist und Wahrheit angebetet werden will. Ach ja, da war auch Religion im Moabiterlande. Aber soweit sie da war, waren es leere Formeln und Riten. Nicht? Wie viele leere religiöse Formeln gibt es? Sie kommt hin nach Israel, bitte, wo der Altar Gottes stand. Der Altar, auf dem täglich morgens das Lamm geschlachtet wurde, zur Versöhnung mit dem lebendigen Gott. Wo immer die Erinnerung war, Sünder. Aber da gibt es ein stellvertretendes Sterben. Dieser Hinweis auf Jesus, das Lamm Gottes, welches der Welt Sünde trägt. Verstehen Sie, die Hut, die kam ganz neu hinein in dieses Gotteswort. Das war schön. Ach, wenn ein Mensch sich bekehrt und ganz neu die Entdeckungen im Reich Gottes und in der Bibel macht, das ist wundervoll. Ich habe manchmal gedacht, ich könnte nochmal alles vergessen und mich ganz neu bekehren, dass man alles zum ersten Mal hört. Die ganze Bibel zum ersten Mal lesen würde, zum ersten Mal beten. Man kann sich sogar ans Herrlichste und Heiligste gewöhnen, dass es alltäglich wird. Das stimmt aber nicht, nicht? Für Ruth ist es ein Eintreten in eine neue Welt Gottes. Das ist das Erste, was ich Ihnen zeigen wollte, diese zweierlei Heimkehr. Und nun möchte ich als Zweites Ihnen zeigen, eine geistliche Erfahrung. Wir kehren zu der Naemi zurück. Da heißt es in Vers 20, ich bin ein wenig unsicher, weil ich so selten hier bin. 20 und 21. Sie sprach zu ihnen, heißet mich nicht Naemi, sondern Mara. Naemi heißt die Liebliche und Mara heißt die Bittere. Oh, wie ich ein kleiner Junge war, erzählte meine Mutter uns biblische Geschichten. Die konnte erzählen. Die erzählte beinahe Wörter, wie es in der Bibel steht. Aber der Ton machte alles. Ich höre sie noch. Nennet mich nicht Naemi, da schwang die ganze Lieblichkeit drin. Nennet mich Mara. Wenn es meine Mutter sagt, dass er mal ein Meer von Bitterkeit vor sich nicht. Nennt mich nicht die Liebliche, nennt mich Bitternis. Voll zog ich aus, aber leer hat mich der Herr wieder heimgebracht. Warum heißt ihr mich denn Naemi? So mich der Herr gedemütigt und der Allmächtige mich betont. Manchmal ist es so merkwürdig, wie die Einleitung zu der Hauptsache passt. Dabei haben wir uns nicht abgesprochen. Nicht wahr? Jetzt kommt das, was du vorhin in ein paar Wochen sagst. Eine geistliche Erfahrung, dass der Herr zerbrechen kann. Ich weiß nicht, wer von Ihnen bei der Tiersegensruf-Konferenz den Vortrag von Oberkirchenrat Schmidt gehört hat. Wer nicht gehört hat, der hat einfach was besonders. Am Mittwoch, da mussten Sie arbeiten. Da hat mir das Thema, das Gesamtthema war ja von der Tiersegensruf-Konferenz, Jesus kann. Und da war das Thema, Jesus kann zerbrechen. Wie den Petrus fallen lässt, der hinausgeht und weint bitterlich. Das schrieb der Oberkirchenrat an mich vorher, lieber Bruder Busch, das ist doch kein Thema. Jesus heilt die zerbrochenen Herzen, aber er zerbricht doch. Kann ich nicht einen anderen Text haben? Dann habe ich ihm geschrieben, lieber Bruder Schmidt, wir sind auch du miteinander, du kannst ruhig einen Text wählen, aber das Thema muss bleiben. Jesus kann zerbrechen. Das tut er nicht. Da habe ich ihm die zwei Stellen geschrieben aus dem Buch hier. Er zerbricht mich um. Er zerbricht mir meine Wege oder so ähnlich heißt er. Und nun war dieser Vortrag deshalb sehr erschütternd, weil der Oberkirchenrat damit anfing, dass er sagte, ich habe es nicht geglaubt, dass Jesus zerbricht. Ich hätte eigentlich immer nur mit gerechnet, dass er die zerbrochenen Herzen heilt. Aber tatsächlich, er zerbricht. Er zerbricht die Selbstgerechten, das Sünder mehr. Petrus sagt, wenn alle dich verlassen, ich nicht. Und dann verleugnet er Jesus mit einem Schwur. Ja, so lässt der Herr fallen. Der Herr zerbricht die Stolz, das sind Dämonen. Das kann ich Ihnen sagen, was man nachdenkt. Er zerbricht. Er benutzt alle möglichen Mittel. Die Tiersegensruf-Konferenz war so herrlich und ich war so glücklich, dass ich trotz schwacher Nerven und schwachem Herzen die Konferenz in großer Ruhe leiten konnte. Nächsten Tag bekam ich einen närrischen Brief. Sie beschimpfte mich, nicht? Sie beschimpfte mich. Sie Manager-Typ, sie aufgeregter Kerl, beschimpfte mich, vier Seiten lang. Ja, eine närrische Frau, ein närrischer Brief, aber Gott hat sie benutzt, mich zu erbrechen. Dass ich zwei Tage dachte, ich kann nicht mal meine Konferenz machen. Woher konnte ich so nicht? Nicht mal das könnte machen. Jesus zerbricht wirklich. Und sehen Sie, das sehen Sie hier an der Nähe. Da kann man so ein bisschen studieren, wie das aussieht. Ich war immer eine Frau aus Israel, gewissermaßen eine christliche Frau. Aber man kann christlich, wie sagt sie, vollzogig aus. Man kann christlich sehr voll Rucksack haben. Da glaubt man an Herrn Jesus, aber man ist doch auch gut. Da ist der halbe Rucksack voll mit lauter menschlicher Güte, nicht? Und man ist doch auch gewisser Beziehung fromm, da kommt nochmal in den Rucksack rein, eine Ladung Frömmigkeit. Und schließlich ist man nicht so ein grober Sünder wie andere. Na ja, man ist mal lieblos, aber man besäuft sich doch nicht und so. Also, eine Gerechtigkeit vor Gott. Meine Sünde vergibt Jesus, aber ich habe auch eine ganze Menge eigene Gerechtigkeit in den Rucksack. Voll zog ich aus. Nach der Bekehrung ist so ein junger Christ noch mit dem Vollrucksack, versteht sie, mit eigener Gerechtigkeit. Und kam heute ein Brief, da schrieb jemand: Seit meiner Bekehrung habe ich mir unendlich Mühe gegeben, dem Herrn zu gefallen. Wie viel guter, starker Wille ist da dabei, nicht? Voll zog ich aus. Und dann heißt, wie heißt man da immer? Leer kam ich zu. Liebe Freunde, wenn ich an Petrus denke, da ist ihm seine eigene Stärke zerschlagen worden. Ich kann meinen Herrn nicht bekennen. Da ist mir eine eigene Gerechtigkeit zerschlagen worden. Wie in der Bauer, von dem ich ihn oft erzählt habe. Mein lieber Freund, Gott lieb schwarz in Löwen. Gott lieb. Wie siehst du dich jetzt im Licht Gottes? Und der Gott lieb sagt, ich sehe mich im Licht Gottes so, dass kein gutes Fädle mehr an mir ist. Wir sagen als ein Heiliger. Und er sagt, ich sehe kein gutes Fädle mehr an mir. Verstehen? Kein gutes Fädle mehr, kein guten Faden mehr. Leer kam ich zurück. Der Herr zerschlägt einem die eigene Stärkung, die eigene Gerechtigkeit, die eigene Kraft und ein. Hört immer her. Hört immer her. Sie sind auf dem Weg. Aber verzweifeln Sie darüber nicht, das gehört dazu. Der Oberkirchenrat Schmick erinnerte daran, dass einer der Erweckungslieder so heißt: Froge Töne ringsum im Land erwacht, das hat uns deine Söhne vom Schlafe wach gemacht. Dann heißt es, dass mit zerbrochenen Stäben du deine Wunder tatst und mit zerknickten Reben die Feinde untertratst. Voll zog ich aus, leer kam ich zu. Ich vergesse nicht, wie mein, ich habe es wahrscheinlich tausendmal erzählt, wie ich zwei Nächte vor dem Tode meines Vaters bei ihm wachte und sagte, Vater, du hast doch auch ein Lebenswerk geschaffen, da kann man auch stolz drauf sein. Und da sagte er, ach mein Junge, wenn man am Rand der Ewigkeit steht, dann ist alles befleckt und man sieht nur Angefangenes und nichts ist richtig fertig. Und eine Menge Schuld, und eine Menge Schuld. Und nichts ist richtig rein. Ach, weißt du, ich bin froh, dass ich einen Heiland habe, der Sünder annimmt. Darauf will ich sterben. Nicht, nicht. Da war ein leerer Rucksack. Leer kam ich zurück. Aber wenn man so leer ist, dann ist wirklich nichts habe ich zu bringen. Alles erbist du. Dieses Zerbrochenwerden der Ehe wird an einer Stelle noch so wundervoll deutlich. Wenn Sie mal eben Vers 20 ansehen wollten, Vers 21, voll zog ich aus, leer hat der Herr mich wieder heimgebracht. Am ersten Teil heißt ich, der zweiten Teil der Herr. Und sehen Sie, das ist eigentlich das ganze Zerbrechen. Auch nach meiner Bekehrung heißt zuerst doch Ich. Man sieht, ob man auf die Straße geht, so einen jungen Burschen oder so ein Mädel, wenn sie am Schaufenster vorbeigehen, wie sie dann so in das Schaufenster reinsehen und sich mit Freuden bespiegeln. Siehe, wie hat mich mein Schöpfer so schön geschaffen. Nicht? So sieht der Mensch auch seine Bekehrung noch mit Freude ins Spiegel und sagt, eigentlich kann Gott an mir doch auch ein Freude haben. Das Ich ist noch ganz groß da. Und dass ich die lange Erziehungsschule Gottes durch, dass er uns immer mehr unser Herz zeigt. Dass das Ich ganz ausgelöscht wird. Immer mehr. Und dann heißt der Herr. Der Herr. Er hat mich eingefügt. Leer gemacht. Aber nun hat er alle Leere ausgefüllt. Alles Herr bist du. Daher hat mir sehr vieles zerschlagen. Können Sie mir glauben. Aber ich fühle mich nicht arm. Im Gegenteil. Alle leeren Räume nimmt er ein, dieser Erlöser, dieser Heiland, dieser Seligmacher. Und ich denke, das muss im Himmel Schönste sein, dass man sein eigenes Ich ganz losgeworden ist. Wir werden ihm gleich sein, wie er ist. So, jetzt noch ein drittes. Können wir zuhören? Müssen wir singen durch und durch? Nein. Wir gehen noch in das nächste Kapitel rein. Da sind also die beiden nun nach Hause gekommen. Sie müssen denken, dass das Hab und Gut in Israel der Familie erhalten blieb. Und wenn einer was verkaufte oder verpfändete, dann kam es nach 50 Jahren immer wieder an die Besitzerfamilie zurück. Es wurde später nicht mehr ganz eingehalten, aber Gottes Wille war, dass in Israel jeder seinen Besitz haben sollte an Land. Es ist nicht Gottes Wille, so diese Mietverhältnisse, erste Etage und rausfliegen und so, und Mieterhöhung, kann man nicht zahlen, all diese ganze Wirtschaft, nicht. Nein, nein. In Israel sollte jeder seinen Grund und Boden haben. Da kam ein Halbjahr alle 50 Jahre, wo es immer wieder an Besitze zurückkam. Infolgedessen kann die Naemi nach Bethlehem gehen und da ist ihr Häuschen, wahrscheinlich fehlen ein paar Dachziegel, nicht? Aber sie kann rein. Und da ist ihr Acker, hat irgendjemand gebaut inzwischen, kriegt sie prompt zurück. Sie kennen vielleicht die Geschichte vom Naboth, dessen Weinberg der König, aha, danke schön, haben wollte. Und da hat der Naboth gesagt, nein, das war nicht einfach die Köpfigkeit, sondern das hieß im Gebot Gottes ungehorsam sein, wenn ich das, was die Väter mir gegeben haben, in Israel, dem König, bekomme. Also so wohnen sie nun in Bethlehem, wird uns gar nichts, man möchte gern Näheres wissen, wie sah das Häuschen aus, wo sie reinzogen, nicht? War da inzwischen Ratten und Mäuse drin oder ist da eine Flüchtlingsarmee inzwischen eingezogen? Das wird alles nicht erzählt. Die Bibel erzählt immer so in Holzschnittmanier, die großen Hauptsachen. Es war gerade Weizenernte. Und da ist es Sitte, dass dann arme Leute hingehen und lesen die abgefallenen Ähren auf. Ich weiß gar nicht, ob man bei der Wohlstandsgesellschaft noch tut. Das weiß ich. Aber ich weiß, ich in meiner Jugend, auf der Schwäbischen Alb, wo kleine Bauern sind, in meinen Ferien oft tagelang zu Ehren aufgelesen habe. Das war einfach ein Sport, dann so ein Sackbollen mitbringen, was liegen geblieben wäre. Nee? Und nun wacht die Ruth, sagt ihrer Schwiegermutter, komm, es hat keinen Sinn, dass ich hier rumsitze. Ich will Ehren aufgeben. Jetzt sehen Sie mal, wie schön das heißt. Vers 2. Lass mich aufs Feld gehen und Ehren auflesen. Demnach, vor dem ich gnade. Da taucht in Vers 1 ein Mann auf, ein Verwandter mit Namen Boas. Ein wohlhabender Mann. Nee, da muss ich damit bei stehen bleiben. Ich habe ja immer gesagt, ich möchte das Alte Testament so lesen, wie die ersten Christen es gelesen haben, in Katakomben. Die hatten ja noch kein neues Testament. Die Paulusbriefe waren noch nicht geschrieben. Die Evangelien. Die hatten nur das Alte Testament. Und da lasen sie in jeder Geschichte Jesus. Jesus hatte selbst gesagt, such in dieser Schrift des Alten Testaments, sie ist die von mir Zeugen. Jetzt kann natürlich einer hinstehen und sagen, ich kann das ganze Buch gut durchlesen, kommt Jesus nicht vor. Da sagt er, ja, wenn ich natürlich Scheuklappen von Augen habe, dann bin ich das. Da muss schon so ein bisschen geisteslich her sein. Und über so eine Vorbereitung habe ich viel gebetet, können Sie mal glauben. Und über so eine Lektüre von Ruth. Und jetzt fängt es von Jesus an. Seht der Boas, mit dem, ich kann mir vorstellen, wie die ersten Christen das gelesen haben. Schon der Name des Boas. Nein, ich muss noch weiter ausholen. Der Boas wird am Schluss der Großvater David. Und vom Geschlechte David Römer 1 heißt es im ersten Vers des Römerbriefs, Paulus, ein Knecht Jesu Christi, zu Beruf, das Evangelium zu predigen, von Gottes Sohn, der geboren ist vom Samen Davids, dem Fleische nach. Seiner fleischlichen Geburt nach ist der Sohn Gottes aus dem Geschlecht Davids. Der Vater Davids war Isai und der Vater Isais war der Boas. Der Großvater ist da. Das heißt, wir stoßen auf einmal auf diese Linie, der die Heilsgeschichte Gottes gibt. Das heißt, der Name Boas schon. Der spricht zur Bände. Die Namen haben in der Bibel eine große Bedeutung. Boas kann zweierlei heißen. Boas kann heißen, der die Stärke hat. Ach, liebe Freunde, und da geht, das ist ja wie ein ausgestreckter Zeigefinger zu dem Nachkommen des Boas, zum Herrn Jesus, der die Stärke hat. Ich habe jedenfalls einen Heiland, der gesagt hat, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und wenn die Welt sagt, da sehen wir nichts von, sei ich, wach doch ab, die Welt ist noch gar nicht zu Ende. Jedenfalls wäre ich nicht sein Eigentum geworden, wenn er nicht ungeheuer stark wäre. Mit so einem labilen Typen wie mir fertig werden, das konnte nur ein starker Heiland, nicht? Oder mit ihm fertig werden, hier genauso, nicht? Er ist der, der die Stärke hat. Und das Boas heißt noch was anderes. Und das ist die wahrscheinliche Bedeutung. Der die Lebensfülle hat. Der die Lebensfülle hat. Ich bin da ein bisschen stehen geblieben und ich möchte, es wäre eigentlich erst der Anfang der Bibel. Achten Sie mal darauf, dass Jesus davon geredet hat, dass der Vater das Leben hat in sich selber. Und er hat dem Sohn gegeben, wörtlich, zu haben das Leben in ihm selber. Sehen Sie, wir haben von uns selber kein Leben. Das natürliche Leben muss uns Gott schon eingeben, nicht sein Atem. Und geistiges Leben muss er durch den Heiligen Geist schenken. Und dann sterben wir mal, wenn uns krank wird. Wir sind sterblich. Wir haben in uns kein, nicht in uns selber das Leben. Wir können durch Jesus erweckt werden, verstehen Sie? Aber in uns selber sind wir Todesfiguren. Jesus aber sagt, wie der Vater das Leben hat in ihm selber, so hat er dem Sohn gegeben zu haben, das Leben in sich selber. Darum konnte er nicht im Tode bleiben. Da hätten sie noch 10 Steine davor und Regimenter aufmarschieren lassen können und 25.000 Siegel davor tun. Das war gar nicht möglich, dass Jesus im Grabe blieb, weil das Leben in sich selber hatte, so hat es ihm der Vater gegeben. Was wir nicht haben. Oder er nennt sich das Leben. Ich bin die Wahrheit, der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wir können sagen, wir kriegen das Leben, nicht? Und wir finden das Leben. Aber ich bin das Leben. Unerhört. Wenn der Bibel nicht stände wie das, dann würde ich schon beinahe umkippen vor Bewundern. Dass einer sagt, ich bin das Leben. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich gebe die Auferstehung und ich bin das. Sehen Sie, so einen merkwürdigen Namen hat mein Heiland Boas, der die Lebensfülle in sich hat. Sie, wenn die ersten Christen zusammenkamen und lasen diesen Namen Boas, da sind sie bestimmt gar nicht weitergegangen, wie wir haben, und dabei sind wir den Namen schon erdenken. Nee. Aber ich muss noch mehr sagen. Dieser Boas, der wird furchtbar interessant, wenn wir weitermachen. Nächsten Dienstag geht es ja weiter, nicht? Dieser Boas, der wird dann bald herausgestellt, das übersetzt Luther so, als der da Erbe ist. Der das Erbe bekommt. Und dann auch die Hunderbe. Luther übersetzt Erbe. In Wirklichkeit steht, das Grundbuch ist ja hebräisch geschrieben, ne? Steht hier ein ganz anderes Wort, das man eigentlich gar nicht übersetzen kann. Da steht das hebräische Wort Goel. Doch. Boas ist doch Goel. Das ist der Name, die Bezeichnung, die gebraucht wird für den kommenden Messias. Wir können es übersetzen, der Löser, der mich loskommt, der mich erlöst. Das ist der Goel. Sehen Sie, und das ist bezeichnet, Titel, dass man der kommende Messias bekommt. Die bekommt in dieser Geschichte ganz einfach, nicht wahr? Zunächst mal mit Erbverhältnis. Dieser Boas, verstehen Sie, da muss man ja merken, dass der Heilige Geist an dieser Abfassung dieses Büchleins beteiligt war. Denn man kann es lesen wie eine kleine Novelle. Und ich kenne Theologen, die sagen, es ist eine kleine Novelle. So wie ich aber ein bisschen tiefer gucke, Goel kommt da vor der Erlöser. Nicht? Der Boas wird ist ein Vorbild auf Jesus. Sein Name, sein Titel Goel, Erlöser. Da möchte ich im Moment bei stehen bleiben. Wir haben einen Heiland, der wirklich ein Löser ist. Ein Erlöser. Darf ich dann noch mal was aufwärmen der Terstigen Flugkonferenz?
Da warf ein Bruder die Frage auf, wie ist das eigentlich, wenn man bekehrt und wiedergeboren ist, dann müssen wir doch eigentlich ganz heilig sein. Und da hat man immer mit seiner alten Natur zu tun, das ist doch nicht in Ordnung. Und dann habe ich ein Beispiel gebraucht. Ich habe gesagt, der Herr Jesus hatte mal seine Tätigkeit am Sabbat verglichen mit einem, der einen zu kurz gebundenen Esel losbindet. Guck mal, am Sabbat sagt. Jesus ist ein Goel, ein Losbinder. Wenn ich jetzt einen Esel losbinde und nehme mit, dann bleibt er noch ein Esel. Er hat die Eselsnatur, die Eselsohren, das graue Fell, ne? Aber er hat einen anderen Herrn bekommen. Und so ist, wenn ich Jesu Eigentum werde, hat er mich losgelöst vom Teufel, der mich ganz kurz gebunden hatte. Ich habe einen neuen Herrn gekriegt, aber die alte Esel natürlich geht immer noch mit und macht ein bisschen Sorge und Mühe, nicht? Und schlägt immer wieder durch, nicht? Es muss erst im Himmel sein, wo wir dann aus Eseln zu Engeln werden. Aber da braucht der Jesus das Bild vom Löwen, der Goel, der uns von den alten Bindungen losmacht. Oh, das haben die ersten Christen da gelesen. Und mussten, wenn sie nicht draufgekommen wären, dann mussten sie spätestens beim zweiten Vers draufkommen, wo die Ruth sagt, ich will jetzt Brot suchen, Ehren leben, das heißt Brot suchen, demnach, vor dem ich nahe. Da haben sie das Ganze gemacht. Ich nach dem Hebräisch steht wirklich so da, vor dem ich Barmherzigkeit bin, vor dem ich Gnade bin. Liebe Freunde, so sprechen alle hungrigen Seelen. Ich brauche Brot für meine Seele. Wo finde ich ihn? Ich will Brot suchen gehen, demnach, vor dem ich Gnade finde. Das ist das Gott dein Gnade. Es gibt kein Brot für die Seele, außer bei dem, der Gnade schenken kann. Mich hat dieses Text einen ganzen Tag zu bewegen. Demnach, vor dem ich Gnade finde, möchte ich Brot suchen. Nicht?